Wir sind ja am Anfang vom Philipperbrief und ich lese uns von Philipper 1, Vers 3 bis 5 quasi noch die Einleitung, aber wir haben bereits ein sehr wesentliches Element, das eine Rolle spielt in der Gemeindearbeit. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wir haben hier ein Element in der Gemeindearbeit, das manchmal unterschätzt wird. Und zwar, Paulus sagt hier, er macht hier etwas mit einer absoluten Intensität, mit größter Freude, aber auch mit letztem Aufwand. Er sagt, er tut Fürbitte. Das Wort heißt Deesis und ist ein seltsames Wort. Eigentlich heißt es Bitte, Gebet, eine Bitte richten, dringend bitten. Man hat es teilweise in den Übersetzungen mit Flehen übersetzt, das ist gar nicht so falsch. Es ist also ein ganz dringendes, ich möchte mal sagen, ein sehr extremes Gebet. In 1. Timotheus 2,1, auch die Folgeverse, heißt es so, ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Mich hat gestern oder vorgestern eine Schwester am Telefon gefragt, sollten wir in unseren Gebetstunden nicht mehr Lobpreis machen? Ich sage, nein. Er hat gesagt, hier, 1. Timotheus 2,1, sagt ganz klar, Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagungen gehören zusammen. Aber hier steht im Vordergrund, wenn man wirklich zu Gott betet, wirklich das Gebet von ihm etwas zu erbitten, wirklich auch Fürbitte für Dritte zu tun, natürlich auch Danksagung. Aber es ist so, dass Gott gebeten sein will und da basiert die gesamte Arbeit drauf. Und dieses Wort hat eine, sagen wir, sehr extreme Bedeutung im Sinne von, ich sage es jetzt mal ein bisschen unkontrolliert, fast strengerisches Gebet. Also flehen, nicht so wachsweich, sondern wirklich, man bittet mit letztem Willen, mit letzter Intensität. Also dringerisch nicht in schwärmerischem Sinn, sondern im Sinne von mit letzter Herzenshingabe. Das Wort kommt auch in Lukas 1,13. Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Wohl hat Zacharias für seine Frau Elisabeth gebetet, dass sie überhaupt schwanger werden konnte. Also hier sieht man auch Fürbitte. Und das ist so, dass Gott ihm praktisch mitteilen lässt, deine Fürbitte war es, die etwas ausgelöst hat. Und hier kommen wir dann in eine Ebene nachher hinein in der praktischen Gemeindearbeit, wo man einfach aufpassen muss, dass man nicht eine falsche Frömmigkeit praktiziert. Lukas 2,37, und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Da steht auch das Wort Fürbitte, Flehen. Die hat hier praktisch einen Gebetskampf geführt. Und jetzt sagt die Bibel hier Latroio. Sie sagt, das war wirklich Gottesdienst. Diese Hannah, die hat Gottesdienst praktiziert durch Fürbitte. Und jetzt müssen wir den Leuten immer wieder sagen, es gibt ein ganz wichtiges Element, dass man Fürbitte tut. Das ist mit einer der wichtigsten Formen, Gott zu dienen. Und das wird oft unterschätzt, indem man sich nicht bewusst ist, was Fürbitte für eine Rolle spielt und was hier letztendlich auch dahinter steckt. Ich will das auch nachher ganz praktisch beleuchten. Und in Apostelgeschichte 1,14, hier haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen. Wenn flehen steht, steht Fürbitte. Zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Also ein Herz und eine Seele, einmütig wurde zu Gott gebetet, wurde gefleht, wurde etwas erwartet. Wenn ich heute die Praxis so angucke, ist manchmal erschütternd. Der eine betet für das, der andere für jenes. Und du hast bei jedem den Eindruck, jeder denkt, das sei das Allerwichtigste. Und da wird manchmal Zeugs gebetet, dass ich sagen muss, Entschuldigung, wo sind wir jetzt? Ich kriege jetzt wieder Prügel, da man sagt, wer bist du, dass du dir einbildest, dass letztendlich du Gebete von anderen beurteilen kannst, muss ich sagen, ja, ist okay. Aber hier haben wir ein Problem, und zwar, die Bibel geht davon aus, dass man ein Herz und eine Seele auf eine Sache richtet und die in der Fürbitte vor Gott so bringt, dass Gott gar nicht mehr anders kann, als es zu erhören. Und Gott, wenn er die Herzen sieht, die einmütig auf ihn gerichtet sind, dann erhört er auch die Gebete. Römer 10, 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen, da steht wieder dieses Wort, Deesis, zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Also Paulus hat genau mit dieser Intensität, mit diesem Flehen, mit dieser besonderen Form der Fürbitte, die wirklich von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt ist und mit letzter Hingabe gepaart, hat er für Israel gebetet, dass sie gerettet werden. Er geht ja so weit, dass er sagt, er würde sogar verloren gehen, wenn Israel gerettet werden würde. Was heißt das? Muss ich mir vorstellen. 2. Korinther 1, 11. Also das ist jetzt die Stelle, wo Paulus sagt, er tut sie mit Freuden für alle, jederzeit, also die ganze Zeit. Und hier haben wir etwas, da sagt er, jetzt kommen wir zu einer Wechselwirkung, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit der wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um euretwillen. Jetzt kommt plötzlich ein völlig anderer Gedanke. Jetzt kommt der Gedanke einer Wechselwirkung. Er sagt ja praktisch, du betest, dass ein anderer irgendetwas von Gott bekommt oder dass beim anderen was passiert. Und der, dem Gott es dann gibt, das heißt, wenn die Fürbitte zieht, dann wird von diesen Leuten wiederum Gott angebetet. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Durch diese Fürbitte löse ich Anbetung aus. Und zwar echte Anbetung. Das heißt, ich löse Dank bei anderen aus, wenn ich richtige Fürbitte tue. Dann löst bei anderen Dank aus und dann passiert etwas. 2. Korinther 9, 11. Bis zum Schluss. So dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen, haben wir wieder Deesis, für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott sei aber Dank für seine unaussprechliche Gabe. Also immer der gleiche Gedanke. Du tust von ganzem Herzen Fürbitte für jemand, durch das kriegst du geistliche Zuneigung zu demjenigen, durch das wird dem anderen geholfen, durch das steigen Dankgebete von demjenigen zu Gott auf. Und du selber bist in der Lage, dass du wiederum für deine Fürbitte, weil sie Gott erhört hat, dankst. Das heißt, diese Fürbitte ist das einzige Gebet, das rundum praktisch wiederum Lobpreis Gottes und Anbetung Gottes auslöst. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn man jetzt die Fürbitte nicht richtig tut oder sie nicht versteht, dann kriegt man ein Problem. Auch in der Gemeinde. Ich erkläre das nachher, wie das praktisch sein sollte und wie es meist abläuft. Epheser 6, 18. Das ist die Waffenrüstung. Das ist die geistliche Waffenrüstung, nachdem er hier die ganzen Mittel erklärt hat, sagt er, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen, da steht wieder Deesis, im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Versteht ihr? Da ist ein Riesenproblem. Die Bibel sagt, du musst Fürbitte tun, indem du im Heiligen Geist betest und darin wachst mit aller Ausdauer, dass diese besondere Form der Fürbitte, dieses Flehen, dass das tatsächlich geistgemäß, so wie Gottes will, geschieht. Ja, denn Paulus in unserem Text sagt ja hier, nicht umsonst, dass das sofort erschließend kommt, er sagt hier, er betet so alle Zeit, in jedem Gebet, für alle, und zwar mit Freuden, indem er dieses Flehen oder diese Fürbitte, das ist die Frage, was besser ist, Flehen oder Fürbitte, wirklich vollführt. Das Grundproblem ist eigentlich das, um so zu beten, um so eine Gebetslast sich auflegen zu lassen vor Gott, um so wirklich Dienst zu tun im Reich Gottes, muss man im Geist wandeln. Ein fleischlicher Gläubiger kann das nicht. Und ganz viele Gläubige sind fleischlich, auch in der Gebetsgemeinschaft. Wisst ihr, ich habe in der Gebetsgemeinschaft, da in die Gebetsstunde schon Dinge erlebt. Ich bin jetzt einmal ganz ehrlich, wisst ihr, ich komme immer wieder weg. Fromme Schau und frommes Theater kann man vergessen. Ich hatte schon Gebetsstunde, da bin ich hinterher zum Harald gegangen und habe gesagt, Harald, heute hattest du Glück, dass ich nicht aufgestanden bin und die Gebetsstunde verlassen habe. Aus Protest. Wisst ihr warum? Ohne Anzahl der Person, ohne Nennung von Personen. Du hast jetzt etwas ungeheuer wichtig in der Gemeinde. Du sagst es, du legst es als Anliegen auf den Tisch. Jetzt fangen die Leute alle an zu beten. Nach einer Zeit stellst du fest, du hättest auch zum Fenster rausgucken können, hättest den gleichen Effekt gehabt. Die Leute treibt um. Oh, ich habe meinem Nachbar ein Traktat gegeben. Die Leute treibt um. Oh, die Schwester X. Und wisst ihr, alles Dinge, die ja auch wichtig sind, aber meistens sind sogar unwichtig. Oh, alle Kinder müssen heute in die Schule und Herr, meine Enkel sind da auch dabei, jetzt hilft er. Versteht ihr? Ich habe ja Verständnis für das. Aber das ist ein Gebet nicht im Geist, das ist ein Gebet letztendlich nach meinem eigenen Herzen, nach meinem eigenen Fleisch. Das ist ein Gebet, das eigentlich nicht in eine kämpferische Situation gehört, wo man Gott gemeinsam ein Herz und eine Seele anfleht, sondern es gehört in meine stille Zeit, wo ich dann sage, Herr, guck her, hier. Aber wisst ihr, da geht es darum, ich sage es jetzt mal ungeschützt, man muss hingehen und erkennen, was ist wichtig. In Philipper 1 sagt Paulus, auf das er erkennt, worauf es ankommt. Dass ich erkenne, worauf kommt es an. Und dann gehe ich hin, im Heiligen Geist. Das heißt, ich lege meine seelischen Bedürfnisse weg. Ich fange an, im Heiligen Geist zu beten. Das heißt, ich lasse mich auch von Gott kontrollieren. Dass er mich leitet im Gebet, da kann man auch dafür bitten, dass der Herr mich im Gebet leitet durch den Heiligen Geist. Und dann geht man hin und fängt an, diese Form der Fürbitte und des Flehens von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte zu tun. Wenn jetzt alle hier beieinander sind, das Gleiche tun, dann kommt dieses ein Herz und eine Seele zusammen und dann kommt das zustande, wo Gott dann diese Gebete erhört. Und das ist der Wille Gottes. Ich sage es immer wieder den Leuten, das ist der Wille Gottes. Ich möchte nur ein Beispiel zeigen von Nürtingen. Es gibt immer noch 3 Kassetten, inzwischen sind es auch CDs. Da hielt ich den ersten Vortrag wegen der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Insgesamt sind sogar 4 Kassetten, CDs. Viertens die Fragestunde, die aber weg da. Da hat die ganze Gemeinde bei uns hat gewusst, da geht es um Leben und Tod. Hier ist ein frontaler Ergriff vor unsere Tore, saßen die extreme Pfingstgemeinde. Wir haben gewusst, in der Stadthalle, wir haben auch gewusst, die kommen und die waren da. Da haben wir alles gewusst. Und die Gemeinde, die hat wie ein Herz und eine Seele, hat sie ihre Haltung eingenommen, hat dafür gekämpft, da im Gebet. Ich bin in Nürtingen ans Rednerpult. Ich habe einen Satz gesagt, wisst ihr, wie das war? Wie wenn du eine Stahlwand hättest und die schmeißt jemand um. Innerhalb von ein paar Sekunden war völlige Freiheit. Die Leute haben nicht mehr rebelliert. Die, wo drin saßen, aus der extremsten Pfingstkreis, die haben nur noch geschwiegen, haben sich das angehört. Es hat durchgeschlagen. Wir verbreiten die Kassette bis heute. Das war 1995. Wisst ihr? Jahre danach. Man hat sich dran gewöhnt. Oh ja, der Karl Hermann geht, wo gehst du heute? Ja, ja, du gehst dorthin, dorthin, dorthin. Man hat sich dran gewöhnt. Ja, das läuft. Ja, das ist alles wunderbar. Hat niemand mehr gebetet. Wenn ich ganz ehrlich bin, selbst ich habe nicht mehr ganz ernsthaft gebetet, weil, oh ja, gehen wir halt hin und sagen denen, was Sache ist. Es war ein Kalf, Amerikaner gemeint. Ich gehe vor und dann steht die Stallwand wieder da. Und dann habe ich versucht, geistlich, mit allen Mitteln, die ich kenne, geschrien zum Herrn. Alles habe ich versucht, die Stallwand umzuwerfen. Ist mir nicht gelungen. Da ist was passiert, das werde ich nie mehr vergessen. Das einzige Mal in meinem Leben gewesen, ich hoffe, dass es nicht mehr vorkommt, ich hatte nur noch einen Wunsch. Ich klappe jetzt meine Bibel zu und gehe still und heimlich durch die Hintertür aus diesem Versammlungssaal raus. Wisst ihr, und dann bin ich heim und habe gesagt, jetzt verstehe ich, warum Gott dieses Däsis, dieses Flehen will. Das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, betet für mich, dass es passiert. Und ich habe festgestellt, wenn ich Leute habe und habe wichtige Dienststellen, es wird ganz gefährlich und die stehen dahinter und die betet, dann schlägt es durch. Kannst du nicht aufhalten. Ich habe zum Beispiel Bibelwoche oder Konferenzen, da weiß ich, da steht ein Kreis von Beter dahinter und die betet konzentriert. Da ist jedes Mal so, da kommt die Stahlwand gar nie. Das schlägt immer durch. Da kannst du machen, was du willst. Das funktioniert. Da wirkt die Geistesgabe, da wirkt die Verkündigung, da wirkt alles gigantisch. Die Gebete wirken, da ist alles irgendwo unbeschreiblich. Es wäre interessant zu sehen, wenn diese Gebetsunterstützung hier, wie sie hier im Philipper gemeint ist von Paulus, wenn die nicht da wäre, was dann wäre? Ob das auch so wäre? Keine Spur. Ich denke, ihr kennt Jim Frazier. War ein Genie, musikalisch, wissenschaftlich, war ein hochgebildeter Mann. Konnte gigantisch Klavier spielen, hat sogar überlegt, ob er Virtuose wäre, sollte und alles wunderbar. Und dieser Mann geht dem Gehorsam Gott gegenüber zu einem der schrecklichsten Stämme, die es in China gibt. Das war die Lisu. Ich sage es mal so, wenn sie einen Stamm gab, der im Dreck gehaust hat, dann die Lisu. Die haben im Dreck gehaust. Die waren Animisten, die war so furchtbar, das kann man sich nicht vorstellen. Und dieser Mann dient diesem Volk jahrelang. Gibt seine ganze Kultur, seine ganze Bildung, sein ganzes Wissen auf der Altar und dient ihnen, ohne überhaupt einen Gedanke zu haben. Und je länger es geht, sieht er, dieses Volk ist verstockt und verhärtet. Und er hatte nichts, keine Gebetsunterstützung, die nennenswert wäre, als... Und die waren nennenswert, das hat sich hinterher herausgestellt, 5 alte Schwestern. Und diese 5 alten Schwestern, die haben Tag und Nacht zu Gott geschrien. Die haben genau dieses Flehen, das hier im Philipperbrief genannt ist, wo Paulus sagt, dass er es in jedem Gebet die ganze Zeit für alle tut. Das haben die ganze Zeit für den Jim Frazier getan. Und dann hat er so resigniert, dass er gesagt hat, ich kenne das auch, hatte das auch schon, dass er gesagt hat, jetzt höre ich auf, ich gebe auf. Und dann war er kurz vorm Aufgeben und dann ist was passiert. Er hat sogar schon eingepackt. Und in dem Moment kommt ein junger Mann und sagt, du, da ist noch eine Familie, die hat jetzt doch Interesse, gell? Die haben Okkultismus getrieben, das kann man sich nicht vorstellen, wie es dazu ging. Also eine Kult und Götze und Götzeschreine und alles. Und dann geht er hin, geht zu der Familie, hört sich ihre Sorge an, bezeugt ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus und dann bricht die Erweckung los. Kann man sich nicht vorstellen. Und die Lisa war viele, viele Jahre mit das erweckteste Volk in ganz China. Und ich bin felsenfest überzeugt, natürlich hat Gott diese Hingabe eines Jim Frazers benutzt, seine Geistesgabe, seine Gnadegabe. Er war die Speerspitze. Aber die Speerspitze, ein Speer musst du ja stoßen, oder? Wenn ein Speer wunderbar scharf ist und alles, das nützt was, wenn er gestoßen wird. Und mit die Stoßkraft gegeben haben diese Gebete dieser Frau. Und das ist das Wort, das wir hier haben. Und ich denke, das ist so was Zentrales. Da müssen wir einfach verstehen, das ist das, was Gott will. Das ist der Wille Gottes. Und das gehört zur Gemeindearbeit vielleicht wichtiger dazu wie alles andere. Philipper 1,19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das heißt, er sagt, für seinen Dienst muss er Rettung haben. Manchmal brauchst du Rettung in deinem Dienst, kennt ihr das? Manchmal bist du am Ende, der Teufel stellt dir nur eine Falle nach der anderen und lockt dich in die Falle, versucht dich abzuwürgen. Und ich bin ein Typ, sag mal, ich bin nicht depressiv, ich bin aggressiv. Das heißt, die Frage der Depression kenne ich nicht. Wenn es bei mir mal so weit ist, dass ich anfange zu resignieren und zu sagen, ich höre auf, dann hat der Teufel alle Kanone aufgefahren. Und da ist oft so, du selber wackelst und jetzt hast du hinter dir diese Leute, die Fürbitte tun. Und dann stehst du nach kurzer Zeit wieder auf den Füßen. Ich bin tief überzeugt, im Preisgericht Jesu Christi wird denen meistens mehr Lohn und Belohnung zuteil werden, als dem, der es vorne getan hat. Wissen wir, hat immer die Leute vorne. Es gab einen großen Erweckungsprediger in Amerika, der hat gepredigt, die Leute haben sich reiherweise bekehrt. Alle haben gesagt, oh, der große Prediger. Dahinter war ein Mann, der hieß Nash. Und der Mann hat so Gebetsgewalt gehabt. Man hat einmal, da war der Ungläubige da, das saß um den Tisch rum. Und dann haben wir ihn gebeten, er möge zu Tisch beten. Wisst ihr, wenn man zu Tisch betet, da passiert am meisten nicht viel, oder? Der hat so zu Tisch gebetet, dass die Leute auf die Knie gefallen sind und Gott um Gnade angeschrien haben. Und das war der Mann, der hinter diesem Erweckungsprediger stand und gebetet hat. Und durch das hat es so durchgeschlagen. Wisst ihr, das ist das, was man meistens nicht sieht. Man sieht immer bloß Vordergründige. Ich habe das gesehen, der Unterschied. Nürtinger Kalf, das war wie Tag und Nacht. Ich habe die gleiche Geistesgabe. Ich habe das gleiche gepredigt. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe nicht dort in Sünde gelebt und hier war ich in Ordnung. Es war alles gleich. Aber wisst ihr, was der Unterschied war? Da hat die Gebetsunterstützung gefehlt. Wisst ihr, zu mir sagte mal eine Schwester, die ist jetzt Ärztin, also die war schon intelligent. Die sagt zu mir, Karl Hermann, für dich bete ich nicht. Dann sage ich, kannst du mir das erklären, warum du nicht für mich betest? Dann sagt sie, wenn ich dich Prediger höre, wenn ich sehe, was ich sehe mit meinen Augen bei dir, da läuft doch alles. Für dich muss man doch nicht beten. Dann habe ich ihre eine Viertel, halbe Stunde, ich weiß nicht mehr, wie lang es war, habe ich ihr einmal erklärt, was sich bei uns hinter der Kulisse abspielt. Die Frau wurde blass, zumindest innerlich, und hat dann relativ eindeutig gesagt, ab sofort werde ich für dich beten. Wisst ihr, das ist ein Problem. Das darf eure Gemeinde nicht einschlafen, dieses Deesis, dieses Flair. Und Paulus benutzt das immer wieder zentral in Philipper 4, 6, auch im Philipperbrief sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Er sagt hier, du musst auch Sorge für Dritte wegwerfen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, sagt die Bibel. Du musst auf den Vater im Himmel werfen und sagt, du musst jetzt hingehen, diese Sorge wegwerfen und dann mit Gebet und diesem Flair, das ja Fürbitte ist, und Danksagung dein Anliegen vor Gott kund werden lassen. Das ist der Ersatz für Sorge. Das ist ein Riesenproblem. Und es wird kaum gepredigt, dass man sagt, du musst letztendlich diese Dinge tun, dann verschwindet deine Sorgen. Man muss hier mit letzter Intensität ran, eure Gemeinde. Ich sage es euch ehrlich, es ist mit der größte Haken in fast allen, wo du hinkommst. Also das ist ein Wunderpunkt in der Gemeinde Jesu. Paulus geht so weit in 1. Timotheus 5,5, dass er sagt, eine wirkliche und vereinsamte Witwe hat ihre Hoffnung aber auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Wisst ihr, manchmal kommen die Leute und sagen, ich bin krank, was kann ich noch tun? Und ich sage, wunderbar, jetzt habe ich endlich einen, der betet. Wisst ihr, Entschuldigung, aber das ist so. Da hast du plötzlich jemand, der dann Zeit hat. Und jetzt sagt Paulus hier, Witwe, die vereinsamt ist und letztendlich da sitzt und nicht weiß, was sie tun soll und jetzt sich allein auf Gott verlässt, die soll jetzt beständig. Ist dir aufgefallen, was der Paulus sagt? Er sagt, ich bete für euch in unserem Philippertext, alle Zeit, in jeder meiner Gebete, für alle. Das heißt, es ist ein Dauerzustand. Das muss ein Dauerzustand sein. Er sagt, diese Witwe geht dann hin, genau mit diesem Flair im Sinne von Fürbitte und Gebet Tag und Nacht. Die tut nichts anderes, wie Gott bestürmen mit diesem Gebet. Und jetzt sage ich es einmal ungeschützt, die Bibel sagt an keiner Stelle, dass das weniger wert wäre, wie jeder andere Dienst im Reiche Gottes. Wisst ihr, wir sind ja Menschen. Paulus sagt mal einfach vom Preisgericht, dass er sich selber nicht beurteilen kann. Gott wird ihn einmal beurteilen. Man sieht dieses Feuergericht, das über unser Leben drüber gehen wird. Und man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Ich bin ein Mensch, der immer das sieht, und so sagt die Bibel auch eindeutig, was vor Augen ist. Das heißt, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Gott sieht die Herzen an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe nur, was vor Augen ist. Ich sehe, oh, da funktioniert. Da ist jemand, der schön redet. Da ist jemand, der viel Dienst tut. Oh, der Bruder besucht alle Kranken. Das ist alles wunderbar. Aber wisst ihr, das ist das vor Augen. Vielleicht sieht Gott das alles ganz anders. Und ein ganz zentraler Punkt ist einfach, dieses Gebetsleben, dieser Gebetsdienst, ich sage mal so, der heimlich ist. Heimlich. Still ist, der einfach gewisse Ruhe hat, gell? Wo du nichts davon weißt. Du denkst zum Beispiel dir nichts dran. Du hast überhaupt keine Vorstellung. Du ahnst es vielleicht nicht einmal, das spielt auch keine Rolle, sondern muss einfach da sein. Und dann sagt Paulus in 2. Timotheus 1,3: Ich danke Gott, dem ich von den Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Da steht wieder das Wort für Gottesdienst darbringe. Er sagt also jetzt praktisch: Ich diene Gott und bringe ihm Gottesdienst dar mit einem reinen Gewissen. Jetzt erklärt das: Wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Wisst ihr, das ist es. Unabhängig zu gedenken, unabhängig zu flehen, unabhängig Fürbitte zu tun. Und jetzt sagt die Bibel, das ist ein reiner Gottesdienst. Und zwar so, wie es Gott will, mit reinem Gewissen, wie er geehrt werden will. Und jetzt, wenn du mit den Leuten redest, dann erzählen sie dir die Geistesgabe auf eine Seite, ist alles wichtig. Aber es gibt Dienste, die haben mit der Geistesgabe zuerst mal gar nichts zu tun. Du hast Dienste, die haben mit dem zu tun. Und das muss man tun. Wenn man das nicht tut, kriegt man ein Problem. Und Paulus selber hat diesen Dienst getan. Wisst ihr, und ich habe ein Problem mit den Gläubigen derzeit, sage ich ganz offen. Das ist das Pauschalgebet. Die Gläubigen neigen zum pauschalen Gebet. Segne die Gemeinde, segne die Ältesten, segne die Wortverkündigung, segne die Bibelstunde, segne die Gebetsstunde, segne die Jungschararbeit, segne der Chor, segne die Kinderarbeit. Das ist pauschal. Ich bin schon aufgestanden in der Gebetsstunde. Die Leute sind dann böse mit mir gewesen. Ich war vielleicht auch nicht ganz geistlich. Ich bin schon aufgestanden, habe mein Herz ausgeschüttet und gesagt, was betet ihr hier überhaupt? Warum betet ihr nicht so und so und so und so? Haben wir schon gemacht. Die war frustriert. Wir machen das doch nicht. Ich hab's nicht gemacht. Ich sitze jetzt 1,5 Stunden drin, höre mir alles an. Da ist nichts gekommen, kein Piep. Warum nicht? Ja, das tun wir doch. Gell? Und da kommt immer die Ausrede, ich tue es daheim. Ich muss sagen, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn er sein Gebet schon nicht tut, dann tut er es zu Hause auch nicht. Da zählt man doch keine Märchen. Ja, jetzt komme ich ganz eiskalt wie der Paulus. Der Paulus sagt, betet für mich. Ich habe es festgestellt. Jetzt habe ich zum Beispiel in der Gemeinde einen bestimmten Dienst, wo ich an der vordersten Front kämpfen muss. Ich muss gerade kämpfen ohne Ende, geistlich und wegen diesem Haus. Der Teufel hat mir schon 57 Fallen gestellt. In eine bin ich bis jetzt reingegangen, in zwei. Ich hoffe, dass ich in keine weitere reingehe. Wisst ihr, ich darf auch keinen Fehler machen. Wenn ich einen Fehler mache, reiße ich die Gemeinde ins Elend. Ist euch das klar bei sowas Kitzligem? Jetzt muss ich doch von den Geschwistern erwarten, dass ich ihnen sage, jetzt betet für mich, dass nichts passiert. Jetzt tut es mir herzlich leid, das ist nicht Egoismus und jetzt stehe ich an der vordersten Front, jetzt müsst ihr beten. Und wenn sie dann sagen, oh, wie wunderbar, dass die Ältesten das alles tun. Wir bittet einfach für die Ältesten. Ist ja klar, was die Geschwister tun. Ich sage es mal ungeschützt, sie tun mir Böses. Wisst ihr warum? Sie liefern mich der Finsternis aus, indem sie mich nicht abdecken. Hört sich böse an, gell? Ist aber so. Wenn du nicht im Heiligen Geist betest, ich bete auch, darf ich mal ganz ehrlich sein, ich bete nicht für jeden Missionar. Bei weitem nicht. Wenn ich die Gemeinde durchbete, dann bete ich für jeden Gläubigen. Das ist was ganz anderes. Aber wisst ihr, da kommen dann Leute, da haben wir jetzt ein Problem, wo massiv ist. Ich sage, bete dafür. Dann beten wir für den Missionar XY, der vor 4 Jahren einmal in Albstadt war und nie mehr kommt wahrscheinlich. Und für den wird so brünstig gebetet, dass ich viel dafür geben würde, wenn man für die eigene Sache so beten würde. Ich bin mir ganz ehrlich, wie ich das empfinde. Ich kriege immer Schläge, wisst ihr, wenn ich ehrlich bin und da vorne stehe und alles sage, wie ich denke, da verhaut man mich immer, aber das ist egal. Wisst ihr, es geht ja darum, es muss ja besser werden. Wisst ihr, von daher ist mir das egal, ob das nachher die Leute sagen, du bist ein Böser. Ich sage, okay, darf dir sagen. Wisst ihr, wenn du gute Gebetsabdeckung hast, durch diese Däsis, durch dieses Flair, aber das kann ja nur jemand, der es blickt. Wisst ihr, ich habe auch schon zu Geschwister gesagt, ich unterstelle niemand, dass er etwas Böses will. Ich unterstelle niemand, dass er hier irgendwas falsch macht. Ich sage bloß, ich habe einen ganz anderen Verdacht, dass es viele Gläubige, die blicken es nicht. Wisst ihr, das ist eine Frage der Erkenntnis. Also musst du doch die Gläubigen sagen, pass auf, bete doch, dass du es im Heiligen Geist tun kannst, dass der Herr dich erleuchtet, dass du siehst, wo ist das Problem? Für wen musst du beten? Wisst ihr, für wen? Ich habe jetzt wieder einen Fall gehabt, da hat man für 4 oder 5 Leute gebetet, ganz brünstig. Das Problem war der 5. und der 6. Eigentlich der 6. war das Problem. Der hat das Gebet gebraucht. Wisst ihr? Jetzt kommen wir Schwaben. Schwaben sind ja, man sagt genannt. Ich sage feig. Eigentlich müsste jetzt jemand, der drin sitzt, das machen, was ich schon nach der Gebetsstunde gemacht habe. Ich sage es ehrlich, ich bin manchmal auch zu feig, das in der Gebetsstunde zu machen. Da muss man manchmal sagen, halt, stopp, ich möchte auf etwas hinweisen. Jetzt haben wir den vergessen, hier müssen wir jetzt beten. Wisst ihr? Das wäre sauber. Das wäre der Äsis. Und da kann man auch sagen, so, und jetzt habe ich eine Bitte. Da kann man die Stelle vorlesen von Paulus, von den Witwen, und sagen, nimm dieses Gebetsanliegen mit und bete dafür, Tag und Nacht. Weil eines ist klar. Paulus sagt, ich kann mich nicht beurteilen, darum bin ich auch nicht gerechtfertigt. Der Herr muss mich beurteilen. Das heißt, der Teufel kennt unsere Schwachstelle. Haben wir keine Gebetsunterstützung gegenseitig, wie sich mal jetzt gegenseitig, wirklich auch untereinander, dann ist die Gefahr, dass der Teufel seine Falle durchbringt. Oder dass er sein Spielchen treiben kann. Und nachher am Schluss wunderst du dich, dass irgendwas passiert, wo du den Kopf schüttelst und sagst, wie kann das zustande kommen? Wisst ihr, das sind Dinge, ich habe jetzt gesehen, wo es um dieses Haus da in Albstadt ging, der Teufel hat versucht mich zu blöffen, ich habe sowas noch nicht oft erlebt. Die Situation hat sich fast täglich, manchmal um 180 Grad gedreht. Am Schluss hast du gewusst, wer ist jetzt verrückt, ich oder die alle? Wisst ihr, da haben hochkarätigste Leute haben Fehlinformationen und Aussagen losgelassen, die man bei anderen Institutionen festgeschrieben hat. Die war so falsch, falscher geht's gar nicht. Das kannst du selbst, Entschuldigung, aber selbst wenn du im Wahn bist, kannst du nicht so eine falsche Information weitergeben. Ja, wie kommt es, dass so hochkarätig, hochbezahlte Spezialisten völlig falsche Informationen weitergeben? Wie kann das sein? Wie sowas herkommt? Der Teufel. Und du kannst dem Teufel nur das Wasser abgraben mit der Äsis. Du musst die Beteiligten schützen. Du musst eine Gemeinde schützen, du musst alle schützen. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Da gehört auch dazu, dass man zum Beispiel in anhaltendem Gebet zum Beispiel dafür betet, dass hier alles sauber abläuft. Wenn du das nicht machst und einfach laufen lässt, dann passiert das, was bei uns in der Halbstadt war. Da ist so alles so glatt gelaufen, da hat sich kein Mensch was dabei gedacht. In Nürtingen ist das auch mal passiert, der Stadthalle. Plötzlich sitzt hinter der letzten Reihe ein Mann, fängt an zu brüllen. Ich mag nicht, was Sie sagen. Oh. Was denkst du jetzt? Dann sagt man, wieso lässt das Gott zu, dass der das macht? Wisst ihr, warum das Gott zugelassen hat? Weil das flehentliche Fürbittgebet, die Diäsis, für die Versammlung gefällt hat. Ist euch das klar? Wäre das da gewesen, hätte er das nicht getan. Ich habe nur mal was gehabt, da ist ein Mann gewesen. Der hat dauernd Rumor gemacht, sich gemeldet, dann ist er vorne hingesessen, vor das Rednerpult. Und also, ich habe ihn hinterher geschnappt, dann habe ich ihn gefragt, bist du ein abgefallener Gläubiger? Sagt er, ja. Wenn da jetzt Diäsis wäre, würde das nicht passieren. Aber jetzt kommt das Problem, wir gucken gleich, wer das auch gemacht hat. Was soll ich jetzt beten? Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Punkt. Paulus sagt, indem ich mit Freuden das Gebet für euch tue. Der wusste, was hier nötig ist. Jetzt sage ich es mal ganz ungeschützt. Wir brauchen vom Herrn Weisheit, wo wir dieses Gebet so und wie einschützen sollen. Wisst ihr, wenn wir das bloß einsetzen im Sinne von, dass getan ist, bringt das nichts. Man muss es einsetzen im Sinne von, man muss jetzt wirklich hingehen und fragen, Herr, wo willst du, dass ich so bete? Und dann muss ich es in jedem Gebet machen, wie der Paulus, alle Zeit für alle. Dann muss ich dir wirklich radikal beten. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt zwischen mir und Gott, dass ich weiß, wo muss ich wie beten. Mir ist das einmal klar geworden in der Familie. Ich habe immer für meine Familie pauschal gebetet. Irgendwann war mir klar, dann habe ich gesehen, mein Pauschalgebet hat kein Schutzgebot an 2, 3 Punkten. Mir ist mir klar geworden, dann habe ich anders gebetet. Dann bin ich hingegangen und habe dieses Diäsis, das mache ich heute noch, habe ich gemacht. Ich habe es nicht gemacht wie die anderen Gebete. Ich habe mich dann vor Gott gestellt und ich bin nicht gewichen, bis das klar war. Ich habe genau da, wo ich erkannte, das ist ganz unterschiedlich, wo ich beten muss, habe ich massiv gebetet und plötzlich hast du gemerkt, wie sich stabilisiert. Das ist mir klar geworden. Oho. Derzeit habe ich einen Punkt, der nicht funktioniert. Ich vermute, dass ich hier vom Gebet her, ich muss nochmal Gott um Weisheit bitte, was muss ich tun? Da muss ich anders vorgehen. Wisst ihr, jetzt kommt halt hier etwas, das ist eine ganz intime Sache zwischen dem Herr und mir, dieses Gebet. Da muss man sagen, ja, Herr, was soll ich tun? Jetzt kommen wir zu was Wunderbarem, in Hebräer 5, Vers 7. Wenn ich jetzt zum Herrn Jesus komme und sage, Herr, wie soll ich dieses Kampfgebet, dieses Fürbittgebet, dieses Flehgebet, wie soll ich es tun? Dann hast du jemand, weil der Herr Jesus nicht nur Gott und Mensch gleichzeitig ist, sondern weil er ein Mensch war wie wir, er hat nämlich dasselbe praktiziert. In Hebräer 5, Vers 7. Dieser, nämlich der Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Wisst ihr, der Jesus kennt diese Extremform des Gebets und die Bibel sagt, er hat es sogar mit Tränen und lautem Rufen vor Gott dargebracht. Und wenn mir jemand dieses Gebet beibringen kann, dann der Herr Jesus. Versteht ihr? Und wir sind halt so, wir haben, lass mich das immer ungeschützt sagen, wir haben so fromme Ader, die hat jeder. Und diese Frömmigkeitsader, die glaubt immer, so wie ich es erzählisch empfinde, ist es göttlich richtig. Aber Paulus sagt doch, 1. Korinther 4, ich kann mich selber nicht beurteilen. Die ersten 6 Verse sind ganz wichtig. Ich kann mich nicht beurteilen. Das heißt, ich muss immer zum Herrn kommen und sagen, Herr, wie siehst du das? Wo willst du, dass ich dieses Kampfgebet bete? Wisst ihr, und ich sage es jetzt immer ungeschützt, ich habe gelernt, zum Beispiel, wenn ich die Gemeinde durchbete, habe ich gelernt, wo muss ich wie anfangen zu forcieren im Sinne von diesem Gebet. Und was wieder Dinge, da kann ich sie ja laufen lassen. Da. Wisst ihr, das ist unterschiedlich. Da wirst du auch vom Heiligen Geist geleitet. Und wenn der Heilige Geist dich im Beten leitet, dann kannst du einmal, betest du ganz massiv für den Bruder oder für die Schwester oder für das Anliegen der Gemeinde. Eine Woche später ist das einfach auch nur ein Gebet, aber bei weitem nicht mehr so. Dann betest du plötzlich für was anderes. Und das ist das Bete im Heiligen Geist. Wenn man immer das Gebet im Heiligen Geist ist Zungenrede oder so. Entschuldigung. Das Zungenrede war auch, als es noch da war, zur Apostelzeit, ein Gebet im Heiligen Geist. Aber jetzt gibt es auch ein Gebet im Heiligen Geist und das steuert mein Gebet und zeigt mir, was ich tun soll. Und das ist dieses Deesis, wo der Paulus sagt. Ich muss es nochmal sagen. Paulus sagt in unserem Text, ich tue es alle Zeit, in jedem meiner Gebete, für euch alle. Und dann sagt er im letzten Vers unseres Textes, wegen der Gemeinschaft. Dieses Gebet hat 2 ungeheure Wirkungen. Es hat einmal die Wirkung, dass ich selber durch das Gebet in einer innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bin und gleichzeitig durch das haben wir ja gesehen, durch diese Wechselwirkung, merken die Leute plötzlich, dieses Fürbittgebet schlägt durch und dann passiert etwas. Dann kommt plötzlich bei dem, der merkt, dass andere dieses Fürbittgebet tun, dass Gott es erhöht, kommt plötzlich eine ungeheure Dankbarkeit Gott gegenüber und plötzlich beginne ich, frei von meiner Sorge, der Herr wirklich anzubeten und ihm zu danken. Und durch das hat dieses Gebet eine ungeheure Wirkung, auch im Sinne von, wie mein Herz bereitet wird. Und dann kommt es noch an einer Stelle, jetzt sage ich es mal ganz ungeschützt, da hätte ich es nicht erwartet. Jakobus 5, 16, das ist ja das Gebet für die Kranken. Ich lese vielleicht schon ab 14, da man einfach den Zusammenhang sieht. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Da haben wir wieder dieses Fürbittgebet. Jetzt kommt das Entscheidende. Wenn jemand für einen anderen Jakobus 5 macht, dann ist das kein Spiel. Ich habe in dieser Tasche eine Ölflasche. Immer. Ich habe schon Leute mit anderen Ältesten zusammen gesalbt und im Namen Jesu über ihnen gebetet. Da ist schon gar nichts passiert. Wenn gar nichts passiert, dann habe ich hinterher geforscht oder ich habe nicht einmal forschen müssen. Es war eindeutig. Die Leute, die dabei waren, haben nicht geglaubt, dass Gott eingreift. Und da brauchen wir gar nicht überlegen, warum nichts passiert. Ich habe aber einen anderen Fall gehabt, da haben wir auch gebetet, ist auch nichts passiert. Wir haben den Punkt nicht feststellen können. Ich habe aber einen dritten Fall, da war Krankheit da, da haben alle Bedingungen gestimmt. Ich sage gleich, welche Bedingungen. Wir haben ernstlich zu Gott gefleht, genau mit diesem Diäsis. Und diese Schwester hatte eine Augenkrankheit, die unweigerlich zur Erblindung führt. Da gibt es zwei Sorten von der Krankheit. Eine, die zur Erblindung führt, die andere nicht. Es war eindeutig, sie hat die, wo zur Erblindung führt. Wir haben gebetet und sie ging zwei Tage später ging sie zum Augenarzt und sie hatte plötzlich nicht mehr die Krankheit, die zur Erblindung führt, sondern die andere, die harmlose. Hat Gott eingegriffen. Wisst ihr, und jetzt ist es einfach so, die Bibel sagt, aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache, die man vor Gott bewegt, bestehen. Und ich sage den Leuten immer, wenn du für einen Kranken beten willst, dann musst du mindestens drei Punkte ganz sauber haben. Das Erste, was die Bibel sagt, es ist so, du brauchst zwei oder drei Zeugen. Der erste Zeuge ist der Kranke selber. Er muss vollkommen sicher sein in seinem Herzen, dass er die Ältesten rufen soll. Wenn der schon sicher ist, dann soll er es bleiben lassen. Das Zweite ist, die mitbeten sollen, die Ältesten, die müssen genauso das gleiche Zeugnis haben. Mit dem können wir jetzt beten. Wenn ich kein Zeugnis habe, bete ich mit keinem. Und das Dritte ist, wenn sie es dann tun, dann müsst es so tun, wie hier dieses Diäsis-Gebet gezeigt wird. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ohne jeden Zweifel. Die müssen dann sicher sein, jetzt ist es dran. Wenn sie das nicht tun, dann hast du nachher einen enttäuschten Gläubiger und dann kannst du suchen, warum es nicht geklappt hat. Aber es hat mich auf eine Art gewundert, dass ausgerechnet diese Art des Gebetes hier bei der Krankenheilung da ist. Es gibt ja drei Möglichkeiten der Krankenheilung. Die Gnadengaben der Heilungen, dass Gott dir Heilung als Gnadengabe gibt, als Geschenk. Das Zweite, dass du einfach betest, wie der Paulus gebetet hat. Ich habe den Herrn dreimal gebetet, nimm's weg. Das kann Gott tun, wenn er will. Und das Dritte ist Jakobus 5. Und da gehört natürlich auch dazu, wenn Sünde da ist, muss die weggeräumt werden. Also Jakobus 5 hat gern mit Sünde zu tun. Da muss man aufpassen. Muss zuerst geklärt werden, ob es wegen Sünde ist. Und die muss weg, die muss bekannt werden. Und die betet, müssen natürlich auch in Ordnung sein. Aber wenn sie es dann tun, dann muss dieses Fürbittgebet in dieser Weise massiv zu Gott aufsteigen, im Sinne von ernsthaft, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Also, das müsst ihr euch einfach einmal vergegenwärtigen. Paulus war verantwortlich für eine Gruppe von Gemeinden. Jeder Gläubige hat ja sein Arbeitsgebiet. Jeder hat sein Maß des Glaubens, hat seine Stellung am Leib Christi, hat seine persönliche Gnadegabe, hat sein Arbeitsgebiet. Es ist überhaupt keine Frage. Ich muss es mal so hart sagen. Wenn Paulus sagt, werdet meine Nachahmer. Das sagt er. Mimetai. Also mach mich bis ins Einzelne nach. Dass wir dann genau beten müssen wie der Paulus. Er sagt, ich tue dieses Gebet in jedem Gebet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich bete, alle Zeit, die ganze Zeit, für alle. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich im Gebet Fürbitte tue, dann muss ich es mir angewöhnen, dass ich dieses ernsthafte Gebet wirklich praktiziere. Und wenn ich merke, dass Routine kommt, dann lieber nicht beten, warte, Buße tun, bis man wieder so beten kann. Wisst ihr, das ist halt ein Gebiet, über das reden wir nicht gern in christlichen Kreisen, wisst ihr. Und ich bin so frei, ich sage es eiskalt, ich reg mich über Gläubige auf, was sie beten, sage ich ganz ehrlich. Wisst ihr, es gibt Dinge, da kann man dafür beten, im stillen Kämmerlein, aber es gibt Dinge, jetzt nehmen wir mal an, da passiert was Schreckliches in der Gemeinde. Dann ist meine Vorstellung von Gebet, dass die Gemeinde wie ein Mann, ein Herz und eine Seele aufsteht im Heiligen Geist und sich vereinigt und dieses Diäsis-Gebet, dieses flehende Gebet vor Gott bringt. Und dass alles andere mal keine Rolle spielt. Versteht ihr? Das hat nämlich mit dem zu tun, dass man eines Geistes ist, ein Herz und eine Seele. Wisst ihr, und Gott verheißt ja, wo zwei oder drei sich vereinigen, dann fängt er ernsthaft unsere Gebete zu erhören. Und hier haben wir etwas, das man einfach in der Gemeinde oft verschweigt, nicht weiß und vor allem nicht praktiziert. Denn jetzt müsst du eigentlich die Leute langsam aber sicher das beibringen. Ich habe jetzt mit der Schwester wieder rumgestritten wegen genau diesem Punkt. Sie hat zu mir immer gesagt, ja, die Leute tun's daheim. Ich sage, nee. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn du ehrlich vor Gott bist, betest du öffentlich nichts anderes wie zu Hause, oder? Du musst nicht alles öffentlich beten, was zu Hause betest, gell, damit man es richtig versteht. Aber das, was dir auf dem Herzen liegt, das merkt man dir, spürt man dir ja ab. Gell, und da ist ein Riesenproblem. Und die Gemeinde muss hier hingehen und sich bewusst sein, Gottes Wille ist es, das habe ich auch lange nicht begriffen, Gottes Wille ist es, bestimmte Wirkungen der Gnadengabe, bestimmte Wirkungen, der Dienste im Reich Gottes, auch Diakonie, alles Mögliche, bestimmte Wirkungen, seine ganze Wirkung des Lebens Jesu Christi durch dieses Fürbittgebet zu aktivieren oder, ich sage es mal so, zu verstärken oder letztendlich wirklich aktiv zu machen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir irgendwas versäumt. Wisst ihr, wenn wir das versäumt haben, das ist man nicht in der Sünde, dass man in Sünde lebt. Aber man macht letztendlich etwas, indem man die Wirkungen des Reiches Gottes ausschält. Eigentlich durch Dummheit. Entschuldigung. Und ich habe es jetzt einmal so dramatisch erzählt, auch wie ich selber empfinde. Ich empfinde es einfach so, man muss hier einfach letztendlich das Hirn einschalten. Und dann anfangen, im Heiligen Geist zu beten. Wisst ihr, das ist genau das Gleiche. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Du bist beim Brotbrecher. Was ist Brotbrecher? Brotbrecher ist die Anbetung Jesu Christi für das vollkommene Opfer. Was denkst du, wenn jetzt jemand plötzlich anfängt zu beten, oh Herr, ich muss morgen ein neues Sakko kaufen. Gib auch Gnade, dass ich das richtige Sakko kaufe. Was würdest du denken? Du würdest denken, Entschuldigung, bist du gerade im falschen Raum? Wisst ihr, aber genauso ist es mit dem Fürbittgebet. Das heißt, ihre Gebetsstunde muss praktisch Folgendes geschehen. Da muss durch der Heilige Geist das, was jetzt dran ist, muss offenbart werden. Das muss klar sein. Dann müssen die Gläubigen beginnen, im Heiligen Geist sich auf das zu konzentrieren und wirklich vor Gott das ernstlich zu bewegen und dann dieses Gebet mit Flehen. Und Flehen ist nicht ein bisschen, ach, Herr, mach das. Flehen ist letzte Intensität, wirklich vor Gott das zu bringen, intensiv, vielleicht sogar, so wie der Jesus mit lauter Stimme, er sagt ja, mit Geschrei hat er es gemacht, mit Weinen, also wirklich ernsthaft. Und dann wird Gott das Gebet erhören. Ich möchte nochmal betonen, wenn wir das nicht tun, machen wir ein Stück Reich Gottes kaputt. Wisst ihr, wir sind letztendlich, Entschuldigung, wie soll ich so sagen, wir sind Deutsche, wir sind Preußen und wir sind irgendwo alttestamentlich. Wisst ihr warum? Du kannst einem Menschen viel schneller beibringen, was er nicht darf. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, du musst das tun oder jenes tun. Das ist viel leichter, das jemand einzutrichtern, als ihm geistliche Dinge beizubringen. Und zu sagen, du musst eine bestimmte Form des Gebets einnehmen. Ja, wie mache ich das? Jetzt musst du den Herr fragen. Ja, wie bete ich im Geist? Machst du mit dem Herr aus? Ja, wie flehe ich da? Frag ihn, er hat es am besten gekonnt, vor allem. Wisst ihr, dass man Leute sagt, pass mal auf, du musst jetzt sensibel sein. Ich bete für den jeden Tag schon seit 4 Jahren. Und ich sage, vielleicht war es bloß 2,5 Jahre richtig und anderthalb Jahre schon für was anderes beten soll, so intensiv. Wisst ihr, immer was, das hat mit Sensibilität, mit Geistlicher zu tun. Das hat auch mit dem zu tun, manchmal sagt Paulus, wenn er das nicht tut, werde ich nicht gerettet. Da gehe ich unter. Das ist brutal, oder? Und manchmal musst du das tun. Ich habe schon erlebt, wie ich körperlich krank war am Ende. Und haben Leute gebetet, und da war ein Dienst, den man tun musste. Und in dem Moment, wie die angefangen hat, so zu beten, so, genau so, der Dienst ist gelaufen, wie wenn nichts gewesen wäre. Wie wenn nichts gewesen wäre. Wisst ihr, da habe ich gestaunt. Ein Bruder hat schon mal vor das Mikrofon und gesagt, jetzt haben wir ein Wunder gesehen. Aber das ist kein Wunder, das ist normal. Aber jetzt kommt halt das Entscheidende. Ich und du, wir müssen vor Gott klären, wo willst du, Herr, dass ich genau das tue, was der Paulus in Philipper 1, Vers 3 bis 5 sagt. Und wenn das tatsächlich ein Garant ist für die Gemeinschaft, das sagt er ja im letzten Vers, für die Gemeinschaft, mein eigenem im Herrn und die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und auch die Gemeinschaft der anderen im Herrn gegenüber, das ist eine ungeheuer wichtige Sache. Und jetzt kommen wir zu 1. Petrus 3, Vers 12 bis 16. Da haben wir wieder eine ganz andere Ebene. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Ist euch aufgefallen? Die Ohren des Herrn hören auf das Flehen, wenn ich einen Gerechter habe. Mensch, der gewaschen ist in Jesu Blut. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen aber fürchtet nicht, lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worum sie euch als Übeltäter verleumden. Die hintere Beschreibung von Vers 13 bis Vers 16 ist einfach die Beschreibung, wie ein Gerechter mit dem Herzen vorgeht. Und jetzt sagt die Bibel, wenn jemand so vorgeht, der Herr im Herzen heiligt, und dann mit der richtigen Herzenstellung, mit der richtigen Stellung vor Gott fleht, dann sagt die Bibel, dann hört Gott dieses Gebet. Das ist eine Garantie für Gebetserhörung. Wissen, jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Ich habe immer wieder festgestellt, wie Leute nicht bereit sind, für andere so zu beten, weil sie so egoistisch sind, dass ihre eigenen Anliegen wichtiger sind. Wie kann man das ausschalten? Nur auf eine Art, indem ich vom Herrn kläre, was willst du, was jetzt gebetet wird? Und wenn dann der Herr durch den Heiligen Geist in der Versammlung oder auch in der stillen Zeit mir klar macht, jetzt ist das dran, da musst du ran. Da muss ich alles liegen und fallen lassen, muss beginnen, so zu beten. Kann ich mich nur mal betonen, es schockiert mich auf eine Art, wie der Paulus das sagt. Indem ich alle Zeit, also immer, in jedem meiner Gebete, es gibt kein Gebet von Paulus, wo das nicht drin ist, für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Er sagt, es ist keine Last, es ist Freude, dieses Flair. Und sagt, wegen der Gemeinschaft im Evangelium. Ich sage mal so, da steht jetzt nicht Dankbarkeit für die Gemeinschaft, sondern er sagt, fürbitte, wegen eurer Gemeinschaft. Das heißt, das hat mit dem zu tun, wie nachher ich selber und die anderen vor Gott stehen. Darf ich was ganz persönlich sagen? Wenn ich nicht immer Bäder gehabt hätte, rundum, die gebetet hätte, wäre ich schon lange weg. Ich bin manchmal in so gefährliche Gebiete, geistlich. Ich hatte mal ein besessenes Kind. Ich sehe es heute nur vor mir. Ich wusste nicht mehr, was tun. Ich hatte so extreme Dinge schon und bin vorgeprescht, wo die Dämonen, wo die Finsternis machen, nur noch mit, ich sag's mal so, mit Kanone geschossen hat, dass wenn keine massive Fürbitte da wäre, ich keine Chance hätte. Wenn ich jetzt da stehe und ganz einfach einen Satz sage, betet für mich mit der Äsis, dann wisst ihr, was ich meine. Steht ihr? Paulus hat es gemacht, weil es der Wille Gottes ist. Aber ihr müsst nicht nur das tun, sondern müsst hingehen vor Gott und klären, wo willst du, dass ich so bete? Wenn wir das tun, dann dienen wir Gott. Wisst ihr, und dann kommst du von deiner eigenen persönlichen kleinen Sicht weg, die dich immer gefangen nimmt und plötzlich öffnet sich dein Blick für das Reich Gottes, für das große, gewaltige Reich Gottes. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du warst es, der mit Flehen und Tränen diese Gebete vor der Vater gebracht hat und du weißt genau, was für uns notwendig ist. Und wenn wir von jemand lernen können, wie man hier wirklich den Himmel bestürmt, wie man betet im Heiligen Geist, wie man betet, dass die Gebete erhört werden, wie man diesen Gebetskampf führt, auch gegen alle Finsternismächte, dann von dir. Und ich möchte einfach bitte für mich persönlich, für meine Geschwister, dass du es uns beibringst, dass du uns aber auch geöffnete Augen gibst, wo gebetet werden soll, dass du uns geöffnete Augen gibst durch den Heiligen Geist, wo es gefährlich wird, wo wir besonders beten müssen, dass wir nicht immer nur alles pauschal betet, sondern dass wir konkret in diesem Flair vor deinem Thron, und wir können das durch dein kostbares und teures Blut erscheinen dürfen, um wirklich hier das Gebet als Gottesdienst darzubringen, auf dass diese Gebete erhört werden und auch durch diese Gebetserhörung und durch diese Gnade wiederum der Dank an allen Ecken aufsteigt zu deiner Ehre. Dafür bitte ich dich. Amen.